wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Hey guys, this is Tony Khan. You're listening to the best podcast in the world, Reds.
Hi, my name is John Cena. You can't see me, but I know you can hear me on Reds.
Hey, Stone Cold Steve Austin here. Now it's time for a good old-fashioned beer bash. Life on Reds. And that's the bottom line, because Stone Cold said so.
Hi, Dennis. Hi, Nico. Here's the man, Becky Lynch. I'm so proud to be on the intro of my favorite podcast. Now let's rock.
Hey, Reds Universe. Here's your tribal chief, Roman Reigns. I just wanted to say,
acknowledge me!
Reds Folge 776, Dream Match.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Reds Folge 776. Mein Name ist Dennis und ich habe heute hier im schönen Altona Besuch, nicht nur von einem leckeren Zappesbräu, das sind meine letzten beiden Flaschen von dem Kasten, den der Posaun Florian uns ja mitgebracht hat vor einiger Zeit und die habe ich gedacht, die mache ich auf, wenn ich diesen Besuch empfange. Das ist nämlich niemand Geringeres als der Nico. Hallo Nico.
Da hallo.
Ist aber ein Zappes drauf auf dem Zappes.
Hallo Dennis. Hallo, herzallerliebstes Reds-Universum. Es ist mal wieder soweit. Und weißt du, was schön ist, Dennis, dass du noch diese beiden Biere hier hast? Denn es hat ja hier begonnen mit dem Besuch von Florian, der uns die Kiste hier vorbeigebracht hat. Ich habe meinen Anteil der Biere natürlich schon ausgetrunken. Und hiermit endet es auch. Die letzten beiden Biere Zappes. Übrigens das alkoholfreie Bier auch sehr schmackhaft, fand ich. Und das Radler fand ich auch geil.
Ich überlege gerade, was ich schon getrunken habe. Ich habe das Radler, glaube ich, schon getrunken. Ich weiß nicht, ob ich das alkoholfrei schon getrunken habe.
Aber sehr, sehr refreshing.
Bis jetzt, also ich würde mich aus dem Fenster lehnen, Nico, wenn der Florian nochmal mit so einem Kasten vorbeikommt, oder kann er auch zur Not schicken, ne? Das ist auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Wir haben viel zu besprechen. Es ist Mittwochnachmittag, 14.41 Uhr und gleich irgendwann, wenn er alle Sushi-Teller beim All You Can Eat aufgegessen hat, wird auch er noch reinstolpern. Mal gucken, ob er auch noch was zum Catching zu erzählen hat. Niemand Geringeres als der Reinhold. Denn bevor
toller Typ.
Ich nachher zum Bier-Bachelor gehe und der Reinhold hat noch ein Bier- und Käse-Tasting und Nico hat noch privat was abzuschmecken, werden wir gleich noch eine Folge Männerabend aufnehmen. Also gucken wir mal, dass wir hier ein bisschen über Nico wahrscheinlich einen der besten Wrestling-Pay-Per-Views, die es jemals gab, sprachen, mit auf jeden Fall einem der besten Wrestling-Matches, das es jemals gab. Also wenn ihr AEW Dynasty noch nicht gesehen habt, schaut mal rein, werdet gleich hören. Das ist ein sehr zu empfehlender Pay-Per-View, aber auch generell ein Match, wenn ihr nicht viel Zeit habt, das Match solltet ihr auf jeden Fall euch anschauen. Und Nico hat gerade schon gesagt, er hat es schon ein zweites Mal angeschaut, dazu nachher mehr.
Und ich werde es noch ein drittes Mal schauen, denn am Freitagabend treffe ich mich mal wieder mit Stefan Otterpol, unserem guten Urlauber.
Der wird auf jeden Fall
Urlauber.
Schon zu besoffen sein, wenn das läuft.
Vielleicht, denn wir haben auch die sechs oder fünf, sind es glaube ich nicht, ich glaube fünf neuen Sun-Death-Biere. Und
jetzt sind es nur noch fünf, was?
Nee, ein Zusatzbier gab es noch dabei. Und ich habe schon gesagt, das Match, es geht tatsächlich knapp über eine halbe Stunde.
Die Aufmerksamkeitsspanne.
Wir müssen sofort gucken, aber ich werde es ihm dann nochmal präsentieren, denn du hast schon richtig gesagt.
Du musst auch mal so Stopp machen und dann Sachen erklären.
Ja, so ganz genau, so Reaction-Style. Es lohnt sich wirklich. Wenn ihr den Pay-Per-View nicht ganz schauen wollt, schaut euch dieses Match an.
Auf jeden Fall. Wir gucken mal auf die Zero Hour. Trent Barretta konnte sich gegen Matt Sydal durchsetzen. Wir hatten Orange Cassidy und Shibata, die sich gegen Shane Taylor Promotions durchsetzen können. Das hatten soweit auch alle getippt. Wo ich weiß nicht, ob es ein Außenseiter-Tipp war, aber ich weiß auf jeden Fall, es war der Wunsch, war da der Vater meines Gedanken. Denn ich habe im Trios-Title-Vereinigungsmatch habe ich auf Badass Billy Gunn und auf The Acclaimed gesetzt. Und weißt du warum, Nico?
Nein.
Mein Gedanke, meine Hoffnung war, dass ich mir gewünscht habe, denkst du, wenn jetzt Jay White diese Trios-Titel endlich verliert, dann kann er danach auf die Jagd gehen, zum Beispiel ein Okada gegen Jay White-Fehde oder sowas. Das war so die Hoffnung meines Gedankens, dass ich dachte, lass ihn endlich aus dieser dämlichen Storyline raus, lass ihn auch aus dieser Sache mit den Guns von mir aus raus, die können ja befreundet sein, die können sich ab und zu treffen, aber gibt Jay White jetzt endlich hier einen Singles-Title, das muss ja nicht mal ein Singles-Title-Run sein, aber einen Singles-Run im Generellen, ne? Es kam nicht
würde mir auch besser gefallen. Also ja. Ich habe mich für den Bullet Club Gold entschieden im Tippspiel. Ich habe aber auch abends vergessen, nochmal umzutippen. Vielleicht hätte ich das sogar noch umgetippt. Man weiß es nicht. Aber The Acclaimed und Billy Gunn brauche ich jetzt aber auch nicht mehr als Trios-Champion. Ne? Und Max Kerster heißt er, glaube ich, der immer die Titan Raps zum Besten gibt. Der hat ja auch schon den ein oder anderen Abriss gekriegt von Tony Khan. Auch jener Zero Hour hat er wohl wieder den ein oder anderen verwerflichen Satz zum Besten gegeben. Vielleicht spielt das so ein bisschen da mit rein, weswegen man denen den Titel nicht nochmal gibt.
Ja, also ich hätte mich sehr gefreut. Ich finde, generell muss man jetzt hier ein bisschen frischen Wind reinbringen. Und diese Fehde haben wir nämlich jetzt um die Trios-Title oder erst um die Freundschaft haben wir jetzt seit Monaten gesehen. Also es muss jetzt hier dringend ein bisschen was passieren. Wir wissen aber ja auch schon, House of Black ist eigentlich in einer anderen Storyline. Also mal gucken, was man hier tatsächlich macht. Nico, dann war es Zeit für die Main-Show. Und es ging los mit Pac, der rauskam. Der sollte es zu tun haben mit Okada. Es ging um den Continental-Title. Die Fans immer noch jedes Mal, wenn Okada rauskommt, total begeistert, diesen Mann jetzt hier ja nahezu wöchentlich bei AEW zu sehen. Hat ja einen Vertrag unterschrieben, einen mehrjährigen Vertrag, wie auch nochmal bei den Kommentatoren gesagt wurde. Unser Freund Jim Ross war nämlich sowohl für den Opener als auch für den Main Event oder war er für den Co-Main Event? Ich weiß,
das weiß ich auch nicht mehr.
Für ein zweites Match war er auf jeden Fall mal draußen. Fall
später nochmal da.
Und die Fans haben sich sehr gefreut und ich bin ja immer begeistert damit. Wir hatten mal einen Brauer hier in Hamburg, der ist jetzt woanders hingezogen. Der hat so tolle Biere gemacht. Also zum Beispiel ein Schwarzbier, das war das perfekte Schwarzbier. Ein Pale Ale, ein Pilz. Der Simon von Buddelchip. Und immer wenn du ein Bier von dem getrunken hast, hast du gedacht so, boah. So könnte das Bier auch bei Wikipedia drinstehen. Ne? Und das denke ich auch immer, wenn ich Okada wrestlen sehe. Ne? Also jeden Move, jede Aktion, die der macht, ist immer perfekt durchgeführt. Ich liebe es, seine Matches zu gucken. Und ich liebe, dass man hat ja genug gute Catcher bei AEW. Wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen. Ich glaube, wir werden hoffentlich, ich werde nachher noch ein bisschen, ich habe heute Morgen beim Sport auch eine kleine Liste gemacht, meine Traumcard, Wrestlingcard für All-In. Und da steht er natürlich auch mit drauf. Und ich hoffe, dass Tony Khan da einige Wrestler für ihn aufgereiht hat.
Das hoffe ich auch. Ich muss sagen, ich fand das Match gut, aber es hätte natürlich noch besser sein können. Und ich habe da, meine Erwartungen waren sehr hoch. Ne? Das war jetzt das erste, stimmt gar nicht, es war nicht das erste Pay-Per-View-Match. Er stand ja schon mal beim ersten Forbidden Door Pay-Per-View im Main Event. Fatal Four-Way-Match war das, glaube ich, gegen Adam Cole und Jay White und weiß ich nicht mehr. Ist auch egal. Ich habe mir da einen Ticken mehr erwartet. Ja, die Fans waren zwar außer sich, aber ich habe da so überlegt, würde man einen Okada, wäre er zu WWE gegangen, dann hätte er mit einem beispielsweise Seth Rollins ein mindestens genauso gutes qualitatives Match abliefern können und es wäre mehr Big-Time-Feeling gewesen. Ich weiß, das wird sich noch ändern, ne? Also er wird wahrscheinlich noch viele, viele Chancen bekommen.
Warte aber mal, wie ich ihn gebookt habe bis zu All-In.
Ja, mir fehlte da so der gewisse Punch oder sowas, ne? Der gewisse Kick fehlte mir noch, um zu sagen, oh mein Gott, ist das ein geiler Opener.
Auf der Card war er natürlich aber auch einer unter vielen,
das was richtig,
für die Card spricht. Ich fand aber nicht, dass es negativ war, sondern er macht das perfekt. Ich finde, er hat so performt, dass man immer noch am Ende sagt, wenn das Match vorbei ist und aufsteht, sagst du, boah, was für ein geiler Typ. Und aber das ist nicht so einer, so Seth Rollins-mäßig so, oh, wir probieren jetzt hier was komplett Abgefahrenes zu machen, um den anderen die Show zu stehlen. Ne? Also,
das ist richtig.
Deswegen,
ich glaube, also er hat das Match beendet mit dem klassischen Rainmaker, den hat er auch sehr schön durchgezogen und Pac hat den auch gut verkauft, das muss man sagen. Es gab Standing Ovations auch für Pac, der sich gut geschlagen hat. Das ist wirklich das Klagen auf hohem Niveau. Ich hätte mir so ein bisschen mehr noch da.
Seine Matches werden noch kommen. Lass ihn erstmal ankommen. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt überhaupt in die USA gezogen ist oder ob er jetzt von Japan, wie man sagt, immer irgendwie hin und her travelt. Auf jeden Fall knapp 92% haben auf ihn getippt. Das war also eine ziemlich sichere Sache. Dann ging es weiter und da bin ich jetzt auf deine Erklärung gespannt, denn House of Black, Nico, die hatten es zu tun mit dem ehemaligen Edge, Adam Copeland, Eddie Kingston und Mark Briscoe. Mhm. Und mir war eigentlich von vornherein klar, okay, eigentlich, das haben wir vorletzte Woche, glaube ich, schon drüber gesprochen, was wir sehen wollen, das ist Malakai Black gegen Adam Copeland um seinen TNT-Title. Von daher war mir auch das Ende relativ klar, ne? Also irgendwie Malakai Black wird hier irgendwie Adam Copeland wahrscheinlich durch irgendeinen Eingriff oder was auch immer, letztendlich war es der Black Mist, was natürlich noch perfekter ist, hier letztendlich pinnen. Du hast dich aber entschieden, zusammen mit, ich muss mal gucken, wie viele Prozent das waren, 60% haben hier mit dir zusammengetippt.
Auf die Faces getippt, ja.
Ja,
ja. Ja, da muss ich sagen, das war, glaube ich, tatsächlich das einzige Match, welches ich falsch getippt habe diesmal. Also da war es gar nicht mal so schlecht, also dass ich abends nicht mehr umgetippt habe.
Gut, dass du in deinem privaten Tippspiel noch umgetippt hattest.
Ja, da war sowieso alles richtig. ich war mir einfach unsicher, weil ich von den Booking-Entscheidungen des House of Blacks in den letzten Monaten einfach gar nicht so überzeugt war. Und es hätte auch... Also wenn man jetzt nicht ein Edge gegen Aleister Black, gegen Malakai Black machen wollen würde, dann hätte das auch anders ausgehen können. Ne? Man weiß es nicht. Also so fand ich das Finish ganz nice und ich bin bei dir. Ich würde gerne Adam Copeland gegen Malakai Black
sehen. Müssen sie machen. Also Dynamite findet ja erst heute Nacht statt. Das heißt, da können wir noch nichts zu sagen. Aber dieses Match muss es geben. Und wir waren ja schon zum Aufbau zu diesem Pay-Per-View ein bisschen sauer. Deswegen gesagt haben, okay, warum gibt's dieses Match nicht? Wenn man jetzt rückblickend dann sagt, und wir sehen das Match bei Double or Nothing, dass man sagt, okay, wir haben einfach, um den Aufbau noch ein bisschen stärker zu machen, um jetzt vielleicht auch diese Sache mit diesem, vielleicht kriegt Edge jetzt auch so ein schwarzes Auge und sowas, ne? Um einfach so ein bisschen dieses Einzelmatch noch ein bisschen aufzubauen. Deswegen haben wir diesen kleinen Umweg genommen über das Six-Man-Tag. Bin ich da vollkommen fein mit. Dann war Zeit für den AEW-TBS-Damentitel, Nico. Mhm. Julia Hart, die sich, also für mich eine mit der Aufsteigerin des letzten Jahres, ne, die sich ja hier wunderbar gemacht hat, auch sehr coolen Entrance. Aber als sie zum Ring kam, habe ich schon so ein bisschen in ihren Augen und ihrem Gesicht gesehen.
Das war's.
Das wird heute nichts, ne? Da hatte sie, glaube ich, auch schon, habe bei ihrem Gesichtsausdruck so ein bisschen gedacht, so nach dem Motto so, ja, den zeige ich heute, mir den Titel abzunehmen. Ne? So nachdem, sowas habe ich irgendwie aus ihrem Gesicht schon rausgelesen. Denn es war natürlich hier, ja, das hätte man auch morgens in die Tageszeitung schreiben können, ne? Diese ganze Story, Willow Nightingale gewinnt hier den Titel, um dann Nico das Rückmatch zu machen. Denn damals, ne, das Match, wo die ehemalige Sasha Banks, Mercedes Moné, sich verletzt hat bei New Japan, da ging es ja auch um einen Titel, ne? Und man hat dann einen Audible gecallt, also man hat dann das Matchende kurzfristig geändert und hat gesagt, jeder muss ja Willow Nightingale gewinnen. Mercedes Moné hat sich hier gerade den Knöchel gebrochen. Und das möchte man natürlich jetzt dann das Rückmatch aufbauen. Man verhandelt ja mit Mercedes Moné jetzt schon seit mehreren Monaten. Hätte ich mir ein bisschen eleganter gewünscht, dass einfach das, ne, Willow Nightingale wäre schon Championess gewesen und dann wäre Mercedes Moné reingekommen. Das wirkt jetzt so ein bisschen so, oh, jetzt ist auf einmal Mercedes Moné da. Ja, jetzt müssen wir irgendwie den Titel auf Willow Nightingale bringen. Das war ein bisschen komisch, aber gutes Match.
Auch wenn's kurz war. Gutes Match, weiß ich. Also ich bin auch bei dir, dass Julia Hart hat sich gemausert, gerade mit ihrem dunklen Gimmick. Ne? An der Seite des House of Blacks zuvor hatte sie ja ein relativ belangloses, was ein Cheerleader-Gimmick, ich weiß es nicht. Also sie war auch sehr glücklich mit der Entwicklung. Aber die Entwicklung im Ring, die hat mich noch nicht hundertprozentig überzeugt. Kommt immer darauf an, gegen wen sie antritt. Ja? Wenn sie gegen Damen antritt ihrer Statur, funktioniert das. Gegen Willow Nightingale zum Beispiel. Nightingale hat es mich jetzt nicht so abgeholt. Und auf Mercedes Moné.
Was hat jetzt die eigentlich an am Ende, dieses Kleid?
Crazy. Absolut crazy. Ich bin sehr gespannt auf das Match, welches wir sehen werden bei Double or Nothing. Mercedes gegen Willow Nightingale.
Ich hab ein bisschen Angst, muss ich sagen.
Erstmal wissen wir natürlich aus WWE-Zeiten schon, dass die ehemalige Sasha Banks sehr, sehr verletzungsanfällig ist. Ja.
Das ist der CM Punk der Frauen, könnte man
sozusagen sagen. Und am Mikrofon. Und
ist ja auch nichts dran. Die hat ja irgendwie 38 Kilo oder so. Mit Klamotten.
Sehr, sehr schlank.
Ja, und sehr klein auch. Also.
Und am Mikrofon ist sie jetzt auch nicht so sehr zu Hause.
Und ihre ganzen WWE-Promos von 2018 wieder raus. Und das war nicht die gute Zeit der WWE.
Ich drücke ihr den Daumen, dass das funktioniert. Ich freue mich drauf. Aber ich habe auch ein bisschen Angst.
Wir können mal gucken ins Tippspiel. Willow Nightingale, da haben tatsächlich auch nur 38%. Sag mal, hört ihr diesen Podcast nicht? Wir probieren ja nicht zu viel zu verraten, aber fürs Tippspiel natürlich, was natürlich jetzt hier wieder geholfen hat und auch beim letzten Match anscheinend. Aber Jungs, das war doch wohl klar.
Man hätte natürlich machen können, Mercedes Moné greift in das Match ein und kostet Willow Nightingale den Titel.
Und es hätte dann ein Triple Threat geben können. Als
hätte man auch machen können.
War jetzt nicht das klarste Match. Also ich entschuldige mich bei den 60%, die da falsch lagen. Ihr seid keine Idioten. Ihr habt nur einen anderen Ausgang des Matches gesehen.
Völlig so. Plausibel.
Viertes Match. AEW, und das ist es, dass es mittlerweile so viele Titel gibt, Nico, ist ja jedes Match ein Titelmatch.
Jedes Match ist ein Titelmatch.
Und immer noch, manche Titel werden einfach trotzdem nicht verteidigt. Aber das vierte Match war dann das AEW International Title Match. Roderick Strong gegen Kyle O'Reilly. Und was mir sehr gut gefallen hat bei diesem Pay-Per-View, wir hatten nahezu zu jedem Match ein Hype-Video.
Endlich!
Das ist ja das, was die WWE tatsächlich sehr, sehr gut macht. Man muss ja keine WWE, also Grüße gehen zum Beispiel raus an unseren Freund Henrik. Ich weiß nicht, ob er die Pay-Per-Views noch guckt, aber er hat ja schon vor langer, langer Zeit aufgehört, die Weeklies zu gucken, ähnlich wie ich. Und da bin ich auch mal sehr froh, so ein knackiges Video. Das muss nicht immer so Shawn Michaels gegen Undertaker 8 Minuten lang sein, um diese Fehde zusammenzufassen, weil einfach das so viel passiert ist. Aber so ein kleiner Wiederzusammenschnitt. Ja. Und das ist mir direkt aufgefallen, das war richtig gut. Du bist direkt kurz drin. Und müssen wir auch ganz ehrlich sagen, wenn die Show 3 Stunden 59 Sekunden läuft, dann musst du auch Zeit haben, irgendwo diese Video-Packages zu zeigen. Roderick Strong gegen Kyle O'Reilly mit viel Alpenmaterial. Tony Khan hat ja auch die rechte Ebene an ROH, an dem ganzen Material. Man hat Fotos gezeigt und hat eben auch gezeigt, Mensch, die kennen sich eben schon sehr, sehr lange. Und ich glaube auch diese Pay-Per-Views, du hast ja immer mal, wenn wir jetzt sagen würden, Nico, wir machen hier so eine kleine Catch-Party, hast du immer mal jemanden dabei. Die Tage unseren Freund Milan Miracle getroffen, der noch zu mir sagte, Dennis, ja, mit AEW, kenn ich, weil ich sagte, viel Erfolg im Tippspiel. Ich dachte, ja, AEW
hat aber auch gut getippt, glaube ich. Er
ist einer von dreien, der alles richtig getippt hat. Also, ach, der Sack. Hat natürlich nicht gereicht, um vor mir zu sein, aber trotzdem schöne Grüße gehen raus. Also,
ja, aber die Videopackages, ist mir auch direkt aufgefallen, war zum ersten Mal wirklich, dass nahezu jedes Match ein Videopackage zuvor bekommen hat. Finde ich mega geil. Meine Freundin guckt ja auch immer mit und die verfolgt jetzt auch nicht jegliche Dynamite-Sendung.
Ich erzähle ihr mal. Tippspiel?
Hat ein paar Plätze gut gemacht, glaube ich, aber war auch. Ich dachte,
sie ist gar nicht mehr drin.
Doch, ach nee, die stimmt ja gar nicht. Die hat ja gar nicht mitgetippt. Nein, die ist gar nicht dabei. Entschuldigung. Aber für sie war das auch ganz spannend.
Im privaten Tippspiel, bei dir hat sie wahrscheinlich.
Da hat sie mitgemacht. Sowas wie macht was aus. Da? Im privaten Tippspiel ist sie ganz knapp hinter mir. Aber sowas macht was aus. So einen kleinen Teaser, ne? Zu dem Match. Gutes Beispiel von der WWE, WrestleMania 40, Jey Uso gegen Jimmy Uso. Das Video-Package war absolut genial.
Besser als das Match auf jeden Fall.
Ich habe das geguckt, ich dachte so, wow, krass. Also das ist ja wirklich richtig pompös, hab mega Bock drauf und dann war das Match ein mega Letdown, ne? Da musst du natürlich auch abliefern.
Das Match war geil. Gut. Das Match war stiff und knapp. Das zeugte auch so ein bisschen, was Tony, glaube ich, jetzt ganz gut hat. Wir haben du hast letzte Woche gesagt, wir haben endlich diesen Pay-Per-View-Kalender. Mhm. Und ich hatte bei diesem Pay-Per-View auch das Gefühl, Tony hat viele Sachen schon direkt für den nächsten Pay-Per-View mit aufgebaut, was ja sehr gut ist. Ne? Wenn du wirklich jeden Monat ein Pay-Per-View hast, außer ich glaube der Juli oder was auch immer, da gibt's keinen. Und hier wurde dann zum Beispiel Wardlow, der kam raus. Der kam aber auch schon irgendwie raus, als hätte er gar keinen Bock. So, als wäre er rausgeschickt worden.
Das war der Stefan Otterpol des Wrestlings.
Hatte er Durchfall? also Wardlow kam raus, hatte gar keinen Bock zur Arbeit zu gehen, war kurz davor, sich einfach krank schreiben zu lassen. Und Adam Cole hat ihm wahrscheinlich gesagt, so, pass auf, du gehst raus und sorgst dafür, dass Roderick Strong hier den Titel verteidigt. Hatte gar keinen Bock. Und das wurde auch am Ende dann aufgegriffen. Also Roderick Strong konnte hier clean mehr oder weniger gewinnen. Und am Ende als Adam Cole, ja, das war ja seit der Wiederauferstehung von Jesus, Nico, war das, glaube ich, hier die zweitgrößte Sache. Ne? Er stand aus seinem Rollstuhl auf.
Und er konnte gehen.
Laufen. Er kann wieder laufen. Ich bin mir relativ sicher, er hat im Anschluss noch das Brot geteilt und aus Wasser Wein gemacht. Und er guckte aber schon so von hinten Wardlow an, also so, als wäre er kurz davor, ihn von hinten zu attackieren. So nach dem Motto, pass auf, ich habe gesagt, du sollst den Titel, also den den AEW World Title holen. Das hat er nicht geschafft. Und ich habe dir doch gesagt, hier, du sollst Roderick Strong aktiv unterstützen. Hast du auch nicht gemacht. Vielleicht, ich weiß nicht, ob es nicht schon zu früh ist, aber ist das ein Match, was wir vielleicht bei Double or Nothing sehen? Oder?
Ja.
Glaubst du, der Adam Cole hat schon die Ringfreigabe dann
auch? Ich glaube schon. Also ich habe auch gedacht, okay, Wardlow wird jeden Moment wirklich attackiert von den anderen Mitgliedern des Stables. Hat man jetzt noch ein bisschen aufgeschoben. Ich glaube schon, dass man das bei Double or Nothing schon bringen kann. Mhm. Ne? Also dann ist die Geschichte durch und Wardlow wird eventuell dann das Stable verlassen müssen und dann hat man für Adam Cole
diesen großen Baby-Face-Run, wo er einfach Leute in 30 Sekunden besiegt.
Ach ja. Oh, er hat's nicht einfach. Aber ich glaube, mit Adam Cole hat man im Nachhinein ein anderes vor. Das ist natürlich ein Übergangsgegner und Wardlow an sich tut uns natürlich leid. Ja, er war ja schon in jedem Stable nahezu bei der AEW und hat immer die gleiche Position gehabt, hat sich dann irgendwann freigekämpft. Auch die große Geschichte mit MJF, ne, ja. Sein Mentor. Und es ist leider dann nichts aus ihm geworden. Ne? Den sehe ich vielleicht dann eher tatsächlich in der WWE.
Mal schauen, ja. Also mal gucken, vielleicht haben sie da andere die Ideen noch mit ihm. 5. Match des Abends und ich muss sagen, das hat mir nicht so gefallen. Das war das FTW-Match. Mhm. Hook gegen Chris Jericho. Und unser guter Freund Hook. Der sieht ja ganz nett aus und ich könnte mir vorstellen, im Armdrücken, Nico, würde er wahrscheinlich auch nicht eindrucksvoll, aber knapp gegen uns gewinnen.
Knapp.
Aber ist denn Chris Jericho komplett von allen Geistern verlassen, solche Moves und solche Würfe von Hook gegen sich machen zu lassen? Diese eine T-Bone-Suplex vom Ring-Apron durch den Tisch, Also Hook hat den Arm Chris Jericho ja fast gar nicht hochgekriegt. Das liegt aber auch jetzt daran, Chris Jericho, der hat sehr schwere Knochen. Ne? Also, der ist einfach ein Veteran, da verdichten sich die Knochen. Der ist ja trotzdem immer
verkalkt
noch, also wenn wir beide, Nico, mit 50 oder 55, was Chris Jericho mittlerweile ist, in der Form sind, alles gut. Aber Hook, der kriegt ja den armen Mann kaum hoch. Und dann wirft er den Blink-Rücks da durch diesen Tisch. Ich hab gedacht, um Gottes Willen, das kannst du nicht machen. Wir werden nachher noch zu einem Match kommen, wo zwei absolute Profis gecatcht haben. Und da saß jeder Move. Da war jeder Move 1000% perfekt. Von Hook, ich habe immer so das Gefühl gehabt, der wirft und dann, ja, viel Erfolg beim Landen, ne?
Viel Glück.
Ja. Das ist, also der Mensch braucht auf jeden Fall, der hat ein cooles Gimmick, der braucht Training, der braucht Matches und der sollte irgendwelche komischen Moves, wo du andere Leute auf den Nacken wirfst oder einfach vom Ring-Apron durch Tische wirfst, sollte der erstmal die nächsten zwei Jahre nicht machen. Das sollte der erstmal ein paar Mal trainieren. Also mir tat Chris Jericho ein bisschen leid. Die ganze Story des Matches war natürlich geil. Was ich gelesen habe, Nico, dass Chris Jericho soll so ein bisschen dieses Gimmick, was er jetzt spielt, soll vielleicht sogar so ein bisschen an CM Punk erinnern. Mhm. Ne? Der ältere Wrestler, der den jungen Wrestlern immer sagt, wie sie es zu tun haben. Und das hat Chris Jericho hier natürlich perfekt gemacht.
Als ne? Lionheart muss man sagen. Ne? Ja, das war schon ganz witzig, aber Hook, ich hätte gedacht, dass man ihn in den letzten Monaten anders einsetzt oder dass man mehr Fortschritte sieht. Ja, also klar,
der macht immer noch die gleichen. Er macht nur dieses Rows. Also es gibt nichts anderes. Die Suplex und das war's. Also,
genau, er ist halt durchtrainiert und er kann wahrscheinlich auch ein bisschen ringen, ne? Und hat von seinem Vater auch gelernt, aber so den großen Sprung, also geschweige denn am Mikrofon, ja, da kann er nun mal auch gar nichts, muss man ja ganz ehrlich sagen. Also da ist noch ein großer Weg vor ihm. Er ist noch jung.
Naja, aber ist jetzt auch... Er ist jetzt auch 4 Jahre oder was bei AEW, ne? Also guck mal, was
recht früh von Anfang an dabei,
ne? Guck mal, was Logan Paul in der Zeit gemacht hat, ne?
Also, ja, oder guck, ja, tatsächlich, gut. Ja. Das,
oder einen hier, Bad Bunny, der ist scheiß Musiker, der ist gar kein Catcher. Also Bad Bunny ist besser als Hook, der probiert aber auch nicht, Seth Rollins durch irgendwelche Tische zu schmeißen, ne?
Mal gucken, wie das weitergeht. Auf jeden Fall hat Chris Jericho sich durchsetzen können. Ist der neue FTW Champion, diesen Oldschool-Gürtel von Taz jetzt um die Hüften.
26,74% haben nur auf Chris Jericho getippt. Also auch das wurde doch telegrafiert. Also da haben
muss
wir,
man
ich,
ja
so,
machen. Ja.
Haben wir uns letzte Woche sogar ein bisschen verquatscht und gesagt, so, ja, wenn Chris Jericho hier gewinnt, dann kannst du das Rückmatch machen. Also das war der perfekte Matchaufbau. Tatsächlich für Double or Nothing hätte man wahrscheinlich auch irgendwann hingekriegt mit dem Hook-Sieg, aber so war's. Dann ging es weiter. Ach so, was mir hier noch aufgefallen ist, Andi, sag ich nachher. Women's Title Match, Toni Storm gegen Thunder Rosa. Und ich bin ja eigentlich nicht der größte Thunder Rosa-Fan, aber hier, sie kam so ein bisschen, als was war sie verkleidet?
Na, sie hatte auf jeden Fall eine Maske auf, ne, die sie sonst nicht trägt und hat sie dann erst im Ring dann abgenommen und dann sah man halt, dass sie nicht mehr ihre klassisches Facepaint hatte, ne, weil sonst immer die halbe Seite des Gesichts.
Tussi von Aladdin, Jasmin.
Ach, tatsächlich?
Ich meine, einer der Kommentatoren hätte irgendwas
von Jasmin gesagt. Das ist mir auch nicht, so genau aufgefallen. Aber da war Toni Storm zumindest
blau-gold
überrascht, ja. Dass sie hier nahezu ein reines Gesicht hatte. Toni Storm auch wieder sehr schön geschminkt. Mein Gott, sah die kalkig aus.
Nochmal kurz, jetzt demnächst sind ja wieder Olympische Spiele. Wenn die Gewichtheber oder so, ne, wenn die hier in diesen
Magnesium.
Magnesium. Oder es ist Magnesium. Dann stauben die so die Hände ab. Und ich glaube, Toni Storm ist einmal mit dem Gesicht einfach so kurz da rein. Ist einfach nur göttlich. Das Match mir auch gut gefallen. Also wie gesagt, wahrscheinlich sogar das beste Thunder Rosa oder eins der besten. Sie hatte einmal mit
Britt Baker. Den Klassiker. Ja, ne? Ja, also ich bin, komischerweise bin ich gar nicht der größte Fan von Thunder Rosa, aber hier hat sie mich jetzt mal wieder begeistert. Die war lange Zeit nicht anwesend, nicht am Arbeitsplatz erschienen, aber das war ganz solide, hat aber nicht gereicht.
Meinst du, sie war beim Arzt oder meinst du, sie ist einfach ohne beim Arzt gewesen zu sein, zu Hause geblieben?
Ich glaube, die ist einfach so zu Hause geblieben. Ja. Ganz knallhart. Mhm. Irgendwie so Visa-Probleme und sowas und ein bisschen Bauchschmerzen. Ja. Klar. Wo geht es da hin? Wann kommt denn eigentlich Jamie Hayter wieder? Ne? Die hat man ja eigentlich letztes Jahr bei All in London schon erwartet. Ne? Dachte man, die Verletzung hält nicht so lange an. Wird es jetzt dieses Jahr so weit sein? Wird das Match Toni Storm gegen Jamie Hayter vielleicht bei...
Siehst du, das kann ich mir hier direkt mit aufschreiben. Denn ich war am Überlegen für Toni Storm, wen wir da als Gegner machen können. Toni versus... Wie heißt sie?
Jamie Hayter, ebenfalls aus Großbritannien. Das wäre auf jeden Fall eine schöne Geschichte, wenn sie da vielleicht sogar den Titel gewinnt.
Dann war es Zeit für, ja, viele Leute sagen, das beste Match aller Zeiten. Viele Leute sagen, das beste Match aller Zeiten auf amerikanischem, / nordamerikanischem Boden. Will Ospreay gegen Bryan Danielson. Und Nico, du hast schon gesagt, als du reinkamst, das erste war, ich habe das Match noch ein zweites Mal geguckt. Und ich habe mir heute Morgen tatsächlich überlegt, denk so, ich muss das Match noch ein zweites Mal gucken. Also heute werde ich es überraschenderweise nicht schaffen, aber irgendwann in der nächsten Woche schaffe ich es hoffentlich. Und sehr wahrscheinlich sogar. Denn es waren für, wenn wir jetzt mal mit New Japan Standard vergleicht, nur 32 Minuten und 41 Sekunden. Aber was war das für ein traumhaftes Match der beiden gegenüber? Es wurde ja groß gepusht, ne, und als das Dream Match und so weiter. Und oft, wenn man das hört, Nico, dann kann so ein Match das nicht wirklich einhalten. Mm. Das Match hat alles eingehalten.
Ja, absolut. Also erstmal waren die Fans in der Halle waren aus dem Häuschen.
Bei Match Nummer 7 auch immer noch. Ne?
Ja, ja, ja.
Die waren bei Okada heiß und die waren bei Match Nummer 7 aber auch nochmal oder wieder heiß.
Ja. Die waren wirklich richtig on fire und es gab tolle Chants. We're not worthy kam, glaube ich, auch irgendwann. Fand ich ganz witzig. Und man muss wirklich sagen, Will Ospreay, einer der besten Catcher der Welt, Bryan Danielson, einer der besten Catcher der Welt. Und die beiden zusammen haben einfach so gut harmoniert. Da saß jeder Move, jeder Schlag, jeder Tritt. Also es sah mega stiff aus immer, war es wahrscheinlich auch. Und es war wahnsinnig spannend.
Ja.
Klar, hat irgendwie, vermutlich haben, sagen wir mal, 90% damit gerechnet, dass Will Ospreay gewinnt. Aber es sah teilweise dann auch gar nicht mal danach aus. Ne? Also es war wirklich so gut gebuckt und so hatte so einen Klimax einfach in der Erzählung. Wahnsinn. Ich habe es gerade schon gesagt am Anfang der Sendung, guckt euch dieses Match an, wenn ihr das noch nicht gesehen habt.
Mit einem auch der besten Moves. Also es gibt ja so Moves, die bleiben einem in Erinnerung. Ne? Also zum Beispiel dieser Stomp dieser RKO aus dem Stomp-Versuch, ne? Randy Orton gegen Seth Rollins, damals bei WrestleMania. Ne? Seth Rollins will den Stomp ansetzen, Randy Orton schleudert ihn quasi aber aus seinem Nacken hoch und macht dann aus der Luft diesen RKO oder diesen Move, den wir gesehen haben von Logan Paul und Ricochet, ne, die jeweils vom Ringsaal gegeneinander knallen wie so zwei Superhelden in der Mitte des Rings. Und das haben die beiden aber tatsächlich nochmal getoppt, denn eine fantastische Sequenz, also der andere wird es vielleicht schon als GIF auf X gesehen haben, fantastische Sequenz, Ospreay geht in die Seile, will den Oscutter zeigen und währenddessen kommt Bryan Danielson angeflogen und trifft ihn mit dem Busaku-Ni. Das hätten die, glaube ich, 1000 Mal üben können. Das hätte wahrscheinlich von 1000 Mal 50 Mal auch geklappt. Aber es hätte nur einmal aus 1000 Mal so perfekt geklappt. Ihr kennt ja vielleicht so Tontaubenschießen, ne? Ihr steht da mit dem Gewehr und dann fliegen so Tondinger in die Luft und dann gehst du mit dem Gewehr nach und schießt die ab. Das ist schon relativ schwer. Jetzt stellt euch das vor, ihr macht das, während ihr selber auf einem Trampolin springt. Das ist nicht machbar. Und genauso ist es ja hier. Du hast also es ist nicht einfach nur, ne, der eine bewegt sich, es bewegen sich beide. Und du musst das in dem perfekten Winkel und in der perfekten Sekunde machen. Die haben nochmal eine Wiederholung gezeigt. Und Bryan Danielson trifft Will Ospreay wirklich genau auf der Kinnspitze. Also wie sie das gemacht haben.
Perfektes Timing.
Ich weiß es nicht, aber das war abgrundtief gut. Und das, was du sagtest, jeder Move saß. Es gab ganz viele Moves, zum Beispiel diesen Suplex von der Ringecke, wo ich denke, um Gottes Willen. Die werden sterben. Auf jeden Fall, Hook und Chris Jericho wären gestorben. hier, perfekte Landung. Dann gab es am Ende diesen Tiger Driver, perfekte Landung. Ja. Also jeder Move, und da hat man wirklich gesehen, was das eben ausmacht, dass hier eben nicht Hinz gegen Kunz kämpft, sondern zwei der besten Wrestler, die es jemals gab wahrscheinlich. Und ein wirklich perfektes Match. Und im Vergleich zu vielen anderen Matches, wir haben ja oft, wenn wir über Ospreay und auch gegen Kenny Omega oder über Kenny Omega gesprochen haben, haben wir immer gesagt, oh, die haben sich noch irgendwas aufgehoben. Die haben 80-90% gegeben. Die haben hier 100% gegeben.
Fand also ich auch.
Deswegen hier, ich weiß, es wird vielleicht noch mal ein Rückmatch geben, aber die haben alles gegeben. Die haben sich nichts aufgehoben. Das war für die, es gab ein bisschen wenig, ne, der Aufbau war jetzt natürlich nicht so wie bei Shawn Michaels gegen Undertaker, WrestleMania 25 oder wie bei Kenny Omega gegen Okada, diese Trilogie, die es da gab und so weiter. Aber für das, was sie hier im Ring gemacht haben, besser hätte es nicht sein können.
Vielleicht braucht man hier bei so einem Match auch keinen Aufbau. Es geht ja irgendwo auch darum, dass Bryan Danielson hier seine letzten Monate, Jahre sozusagen damit verbringt, gegen Traumgegner anzutreten. Und hier war ja auch niemals irgendwie richtiger Hass oder sowas, ne, gegeneinander. Das war einfach nur okay.
Wer ist der Beste der Welt, ne?
Ganz genau. Es ging ja um Respekt und das hat man hier auch gesehen. Zu Ospreay nochmal zu sagen, ich liebe es ja, wenn er seine Moves macht und sie dann einfach so easy peasy steht. Oder auch, wenn er irgendwie aus einem Move Daniel Bryan will einen Move machen vom obersten Ringseil und Ospreay dreht sich in der Luft und steht es so, als hätte er gerade einen Skateboard-Trick gestanden, so, weil ich denke so, Digga, wie kann man denn so ein Arsch sein? Ja. Wie machst du das?
Ja.
Und das Finish war auch recht interessant. Daniel Bryan hat ordentlich kassiert. Er brach dann fast zusammen und ein Ringrichter musste sich um ihn kümmern. Das hat Will Ospreay aber gar nicht wirklich wahrgenommen und hat dann nochmal nachgelegt und somit dann das Match für sich entscheiden können. Hat sich danach aber auch um ihn gekümmert. Ne? Mhm. Das war natürlich alles nur Storyline. Also Daniel Bryan, beziehungsweise Bryan Danielson, ich vertue mich immer noch, Bryan Danielson ist wohl nicht wirklich verletzt.
Dafür hat man auch das merkt man immer, wenn die Kamera dann immer drauf
immer drauf fällt, genau, ganz genau, ganz genau. Aber das war auch schon so von der Geschichte her ganz geil. Ne? Also hat man auch gesehen, er kümmert sich und ne, ist jetzt nicht, deswegen fehlt mir da auch kein großer Aufbau dieser Geschichte. Also wenn es da nochmal ein Rematch geben sollte, dann wow, bin ich gespannt, was sie dann auspacken. Ja,
aber ich würde auch damit leben, dass sie sagen, okay, das war's
und ja, absolut.
Wir haben noch ein paar andere Gegner für ihn, für beide. Dann natürlich nach diesem Match irgendwie weiterzumachen, super schwierig. Und das haben auch die Young Bucks und FTA gemerkt. Die hatten nämlich im Anschluss ein Leitermatch um den vakanten AEW Tag Team Titel. Und da hat man auch beim Publikum gemerkt, boah, die ersten 10 Minuten oder sowas, war so ein bisschen die Luft raus. Aber
sie haben sie
dann sehr gut gemacht.
Sie kamen
und,
wieder.
This is awesome und please be, was haben sie irgendwas gechantet?
Was haben sie gesagt? Please be careful?
Be careful haben sie dann gechantet, da war es aber auch schon zu spät. Also auch das, ein fantastisches Leitermatch. Und wäre das auf einer anderen Card gewesen und einfach der Main Event, hätte es noch besser für sich alleine dagestanden.
Ja. Ja.
Aber die beiden, war es Dex? Dex war es, glaube ich, ne, der auch geblutet hat wie ein Schwein.
Der blutet aber auch gerne, ne? Also das ist einfach auch der Wahnsinn, ja. Ich weiß gar nicht, wo und wann das passiert ist, aber das tropfte und tropfte. Die beiden Teams haben sich natürlich auch nichts geschenkt, ne? Haben auch eine Historie miteinander, sind hervorragende Catcher. Am Ende sind es die Young Bucks geworden, die haben die vakanten Titel für sich ergattern können. Haben viele getippt, aber es gab ja noch einen Eingriff, ne? Ein Flitzer war plötzlich da, ne? Aus dem Publikum, ein maskierter Mensch
tauchte auf. 70% tatsächlich, nur in Anführungszeichen. Oha.
Ein maskierter Mensch, der sofort verfolgt wurde von Security. Er mischte sich hier kurz ein, sorgte für Verwirrung, nahm die Maske ab und es war der Dschungeljunge. Es war der Dschungeljunge hier, der wie nennt er sich, der Scapegoat?
Der Scapegoat ist es, ja.
Der aber auch sofort dann wieder abgeführt wurde.
Jack Perry.
Oder verschwunden ist und die Young Bucks, ja, sie wirkten etwas verdutzt, als würden sie nichts davon, nichts davon wissen. Auf jeden Fall führte er dann die Young Bucks zum Erfolg. Somit die EVPs, neue AEW Tag Team Champions. Und dann sollte es soweit sein, der Main Event. Für mich war der Main Event schon gelaufen. Das war das Ospreay-Bryan Danielson Match. Ja, ja. Und ich hätte auch das gerne als Main Event gesehen, hätte man hier nicht einen Titelwechsel noch im Main Event gebracht.
Ja. Ich war auch zu dem Zeitpunkt ein bisschen müde. Also das lag auch daran, wir waren Sonntagabend ein bisschen was trinken, Nico, Reinhold und ich. Dann bin ich Montag früh, musste ich früh aufstehen und ich habe den Pay-Per-View erst Montagabend geguckt und dann 4 Stunden. Und dann als Pay-Per-View Zeit war, habe ich tatsächlich auch ein bisschen vorgespult, muss ich zu meiner Schande sagen, habe zum Finish vorgespult. Also diese 4 Stunden, ich finde jetzt Double or Nothing, also wenn du sowas bei der WWE, die Big 4, Big 5 sind, wenn die 4 Stunden gehen und die anderen gehen 3 Stunden, wir hatten hier das ein und andere Match drauf, das hätte auch bei einer anderen Show sein können. Dementsprechend war das, aber die Fans hatten Bock und wir wussten natürlich auch, was bevorsteht, denn sehr wahrscheinlich, und ich habe das glücklicherweise nochmal umgetippt. Ich hatte nämlich ursprünglich auf Samoa Joe getippt, weil ich dachte, Der Hangman kommt zurück. Er hat ja angekündigt, ne, das, was wir alle noch wissen, was Tony Khan wahrscheinlich schon vergessen hat. Ne? Er hat gesagt, ich werde dafür sorgen, dass du niemals diesen Titel gewinnst. Ne? Und deswegen war meine Überlegung, ich denke so, das ist zwar eigentlich Kacke für Swerve, aber macht ja auch irgendwie Sinn. Ne? Dann scheinen sie wirklich mit Joe bis zu All-In vielleicht den Titel weitergehen zu lassen und alle denken, Swerve hat gewonnen und Hangman kostet ihn hier den Titel. Und dann habe ich aber auch noch mal gedacht, nach den 14 Bier, die wir an dem Abend getrunken haben, dass ja, okay, komm, eigentlich müssen sie dieses Happy End jetzt machen. Vielleicht greift der Hangman ja ein, aber es ist eben nicht erfolgreich. Und man macht daraus dann irgendwie ein Match der beiden. Ne? Ja. Also das geht ja auch. Von daher habe ich dann glücklicherweise noch mal umgetippt
ich
und
Swerve konnte
sich auch durchsetzen.
Ich war mir unsicher, habe aber dann auch gedacht, pass mal auf, wenn man Swerve jetzt nicht den Titel holen lässt, dann wird das erstmal nichts. Ja. Ne? Ein Adam Cole wird bald wieder frisch sein, ein MJF wird bald wiederkommen, der ist übrigens auch irgendwann angekündigt, ne, für irgendeine.
Wer?
MJF für irgendeine.
Kenny Omega ist angekündigt.
Kenny Omega.
Mini-Pack-Show.
Aber MJF hat auch schon irgendwo einen Termin.
Okay.
Also man wird auch von ihm wieder hören. Also es kommen viele Leute wieder und da passt Swerve dann irgendwann erstmal nicht mehr rein. Ne? Wir haben den Will Ospreay, der aufgebaut wird, der gerade die Feder hat auch die vermeintliche Fehde gegen die Don Callis Family. Und deswegen fand ich sehr, sehr gut, dass man Swerve jetzt hier einfach mal beglückt mit dem Gold, denn er hat sich wirklich sehr, sehr gut entwickelt und kommt sehr, sehr gut an. Bei den Fans hier auch in Black Panther Verkleidung. Die sah ein bisschen blätterig aus, aber ich habe es ihm gegönnt. Habe ich übrigens jemals gesagt, dass ich ganz großer Prinz Nana Fan bin?
Oh ja, mein Bruder auch.
Der ist so bescheuert. Der ist so bescheuert, dieser Tanz. Sorry Leute, der ist so gut. Da kann hier unser Kollege, wer tanzt noch mal so gerne?
Reinhold?
Reinhold, der Otterpol? Kann ja sehr gut tanzen, Otterpol auch. Nein,
wie heißt er
denn nochmal hier? Daniel Garcia, ach der so. Tanzt doch auch immer so unangenehm. Wo ist der eigentlich? Das war der Main Event von AEW Dynasty zum ersten Mal, dieser Pay-Per-View. Hoffentlich wird er Bestandteil. Aus St. Louis übrigens, da waren wir ja auch schon mal zugegen. Bei Urban Chestnut und haben da
Ben und Hannah waren jetzt gerade am Wochenende da. Sind ach, aber cool. Leider an dem Sonntag zurückgefahren. Also nicht, dass sie zu dem Pay-Per-View gegangen wären, die waren da. So, Nico, ich habe heute Morgen mal meine Wunsch-All-In-Karte zusammengeschrieben. Und du kannst ja jeweils mal auf einer Skala von 1 bis 2 bewerten, wie A, realistisch und wie B, gerne du es sehen würdest.
Ja.
Also wir haben gerade schon gesagt, Toni Storm gegen Jamie Hayter fände ich gar nicht schlecht. Wir haben hier den Hometown Hero dann als Herausforderin. Müsste aber eigentlich ja ein Heel sein, weil Toni ist ja eigentlich so ein Face. Also mal gucken, das habe ich aber jetzt mal hier mit draufgesetzt.
Ist sie wirklich Face? Das könnte man auch leicht drehen, glaube ich.
Ja, aber das ist schon ziemlich over in ihrem Gimmick, ne? Aber
ja. Wäre das was du sehen wolltest? Finde ich von Storyline und vom Bock drauf. Was ist? Eins ist gut?
Eins bis zwei. Eins ist kacke, zwei ist sechs.
Dann zwei mal zwei.
Dann habe ich hier, pass auf, stell dir vor, die Young Bucks haben wir jetzt die Tag-Team-Titel. Mhm. Wir haben Adam Copeland, der hier jetzt eine Feder hat mit Malakai Black und so weiter. Er wird wahrscheinlich auch irgendwie den Titel verlieren, wird attackiert und dann kehrt sein alter Freund zurück, Christian. Was dazu führt, dass die beiden natürlich wieder ein Tag-Team bilden und es bei All In heißt TLC. Young Bucks gegen Edge und Christian. Oh, da kommt Nico, wer
ist
da rein?
Was ist das denn? Edge ist hier, glaube ich. Auch das fände ich ganz geil. Irgendwann muss man es ja noch mal machen, Edge und Christian zusammenbringen. Ne? Also viele Jahre haben die ja auch nicht mehr. Ne? Also musst du jetzt machen. Und wenn dann bitte gegen die Young Bucks. Ne? Ich meine, wer kann mit denen denn kein geiles Match machen? Das wäre eine gute Idee, auch eine 2 dann von mir.
Dann habe ich hier Mercedes Moné, die wahrscheinlich ja den Titel dann jetzt irgendwann holen wird. Und sie verteidigt gegen die zwischendurch dann zurückkehrende Britt Baker.
Mhm. Hätte ich mega Bock drauf. Das wäre so ein Traummatch, Frauen-Traummatch bei AEW.
Dann haben wir Okada, der natürlich hier seinen Titel verteidigt und dann irgendwann auch gelangweilt im Juli sagen wird, ich habe jeden besiegt, es gibt keinen, der mich hier besiegen kann. Und dann kommt der zurückkehrende Kenny Omega und wir sehen Okada gegen Omega bei All In.
Das wäre fantastisch, ne? Das wäre dann natürlich auch auf neutralem Boden sozusagen. Ja. Ne? Das wäre nochmal geil. Daumen nach oben, natürlich 2 von 2 Punkten.
Dann haben wir Bryan Danielson auf seiner Abschiedstour und wahrscheinlich wird das ja sein letztes Match sein. Und ich habe davon gelesen und war gar nicht so gehypt, aber dann habe ich beim Pay-Per-View ein bisschen hingehört. Und wer den armen Bryan Danielson sehr kritisiert hat, das war unser Freund am Mikrofon, Nigel McGuinness. Mhm. Der hat ordentlich gegen Bryan Danielson geshootet. Und es gibt schon seit längerem Gerüchte, dass er wohl tatsächlich dieses eine Match machen würde. Und Bryan Danielson gegen Nigel McGuinness, ich bin nicht der größte Nigel McGuinness-Fan. Ich habe aber auch kaum quasi was von seinem Indie-Run gesehen.
Damals bei Ring of Honor schauen. Er war lange, lange Zeit ja auch Champion bei Ring of Honor.
Und das kann ich mir vorstellen. Vor 80.000 Leuten. Ich glaube, das wäre, wenn es tatsächlich das letzte Match von Bryan Danielson so in seinem Fulltime-Dings wäre, glaube ich, ganz gut. Dann haben wir natürlich, ein Match, was auch ewig aufgebaut ist dann, MJF gegen Adam Cole. Hätte ich auch mit auf der Karte.
Absolut, ja. Also wenn diese Karte bis zu diesem Zeitpunkt so stattfindet, ist das ja, Besseres gibt's ja nicht.
Und das Schöne ist ja, da ist ja nichts ausgeschlossen, ne? Also das ist ja das Schöne beim Wrestling. Wenn sich keiner verletzt, dann kannst du es halt so bucken. Ne? Dann bin ich ein bisschen da habe ich noch den Main-Event quasi und dann dementsprechend auch noch irgendwie ein Co-Main-Event oder ein weiteres Match, was sich daraus ergibt. Ich habe überlegt, wir wissen ja, Will Ospreay, der soll und wird ja hoffentlich bei diesem Pay-Per-View dann sich den Titel holen, aber gegen wen? Jetzt haben wir mit Swerve ein absolutes Babyface hier als
passt erstmal nicht, ne?
Passt erstmal nicht, deswegen habe ich mir folgendes Booking überlegt. Swerve bei jetzt Double or Nothing oder so, von mir aus gegen den Hangman oder was auch immer, braucht dann einen Gegner für Forbidden Door. Und was würdest du denn halten? Forbidden Door, Title versus Title, Swerve gegen Moxley, was Moxley wiederum gewinnt. Heel Champion Moxley in London gegen Will Ospreay. Was wäre das denn vielleicht für ein Match? Also
das wäre ein gutes Match, aber ich bin mittlerweile, also wenn es um so Technik-Matches geht, haben wir einfach hier Danielson gegen Ospreay gesehen. Wir haben Omega gegen Ospreay gesehen, Moxley gegen Ospreay.
Ja, weil er so ein Brawler ist.
Also ja, aber so dann den muss aber dann Ospreay richtig tragen. Das wäre natürlich fett.
Boah, ich glaube, Moxley hätte auch richtig Bock drauf, auch mal ein anderes Match als nur Brawling
also zu machen. Also immer noch eine 2 von 2.
Und dann habe ich noch Swerve gegen Hangman, weil ich einfach nicht wusste, dieses Main-Event-Picture,
da ist jetzt. Oder Swerve tritt der Don Callis Family bei, aber warum soll man ihn jetzt Heel turnen?
Ich wollte gerade sagen, das wäre so ein bisschen bei den Haaren herbeigezogen. Ja, ein bisschen
komisch.
Was ich mir auch vorstellen könnte, dass es einfach ein Rematch gibt und Joe sich den Titel vielleicht zurückholt. Also Heel Joe gegen Ospreay.
Auch kein Bock drauf.
Ah, okay.
Ja. Auch kein Bock drauf. Also ich finde,
da bin ich noch ein bisschen unentschlossen.
Alles, was du da dir aufgeschrieben hast, klingt. Also zu 99% perfekt und zu 80% wird das so stattfinden, lieber Dennis. Das wäre fantastisch. Ich habe noch ein, zwei News, die ich hier loswerden muss, denn gestern Nacht hatten wir NXT, auch eine Special-Sendung, die nächste Woche fortgesetzt wird. Spring Breakin' oder sowas hieß es. Und da stand der NXT-Titel auf dem Spiel, denn Ilja hat ihn verteidigt gegen Trick fucking Williams. Und halt dich fest, lieber Dennis, Trick Williams.
Schalt mich an der Dose fest.
Trick Williams konnte tatsächlich unseren, ist es auch ein Red Dragon? Nee, Ilja. Mad Dragon Ilja besiegen, konnte ihm den Titel abnehmen. Das heißt, das Gold wechselte. Trick Williams jetzt das Gesicht von NXT. Und was hat das alles zu bedeuten für das Main Roster? Wird Ilja eventuell gedraftet? Ne? Wir haben ja am Freitag und am kommenden Montag haben wir zweimal Draft. Ich weiß nicht, ob du den Bericht von Monday Night Raw gelesen hast, aber Vinci wurde ja gekickt aus dem Imperium Stable. Ne? Das heißt, wir haben nur noch Axel Dieter Junior und
Axel
Walter.
Dieter, ne? Junior.
Und wie gut würde sich da denn bitte ein Ilja noch machen? In dieser Gruppierung. Das wäre geil. Bin ich sehr gespannt drauf, wie das weitergeht. Bei Raw noch ein Titelwechsel auch, lieber Dennis.
Ja, neuer Titelinhaberin.
Inhaberin. Nach der Verletzung von Rhea Ripley musste den Titel abgeben. Gab es ja eine Battle Royale, da konnte sich Becky Lynch durchsetzen. Weiß nicht. Wird Liv Morgan vielleicht sogar ein bisschen witziger gefunden.
Ich weiß auch nicht, warum man das jetzt einfach so eine plätterige Battle Royale.
Ja, so schnell gemacht.
Bei Monday Night Raw. Du hast doch jetzt den Draft und hast einen Pay-Per-View. Also,
war völlig. Man hat andere Pläne, vermutlich.
Weißt du auf jeden Fall, wer nicht gedraftet wird? Unser Freund.
Sheamus?
Jinder Mahal.
Achso, Jinder Mahal.
Warum wird Sheamus denn nicht gedraftet?
Weil er so dick geworden ist.
Ach so,
der Burger King.
Der Burger King.
Es macht ihm übrigens nichts aus, habe ich gelesen. Sheamus kann ganz gut damit umgehen. Er wurde ja irgendwie spontan, musste er zurückkehren. Und er sagt, die Funde purzeln genauso schnell wieder, wie er sie dazu gewonnen hat. Jinder Mahal ist nicht mehr im aktiven Main-Roster.
Rest in peace.
Tut mir leid, übrigens auch noch Cameron Grimes. Grimes wurde entlassen. Ja. Ne? Den fand ich übrigens sehr, sehr gut. Wurde im Main-Roster nicht
von
eingesetzt.
Von Wegner.
Alle raus.
Alle raus, ist wieder Platz.
Einmal hier Frühlingsputz.
Alle Inder sind übrigens raus. Also Rest in Peace auch an Reinholds ehemaligen Mitbewohner damals. Wahrscheinlich, das Mikrofon ist leider nicht angeschlossen.
Ich bin seit 2 Minuten hier für Inder raus. Also was für ein Podcast bin ich hier gelandet?
Reds, der Wrestling-Podcast. Mhm. Genau, also einiges auch bei der WWE passiert, aber natürlich nicht ganz so viel wie aktuell natürlich mit diesem AEW-Pay-Per-View. Wir haben, Nico hat es schon richtig gesagt, wir haben den Draft, der ansteht. Da wird es auch noch mal ordentlich losgehen. Wir haben auch noch einige Vertragsverlängerungen, die wohl immer noch nicht in trockenen Tüchern sind. Wer aber verlängert hat, ist Finn Balor. Ich hoffe, den wollte die AEW auch gar nicht. Der ist dann langweilig. Also dementsprechend.
Er ist zumindest ein Mentor für den einen oder anderen. Ganz witzig noch, natürlich Jacob Fatu, habe ich ja letzte Woche schon gesagt, oder vorletzte Woche auch schon gesagt, er hat ja unterschrieben. Da wird auch gemunkelt, dass er eventuell am Freitag
bei. Ist er denn schon in deiner Präsentation drin?
Der ist schon drin, ne? Der samoanische Werwolf. Er ist schon drin. Er wird vermutlich auftauchen. Mhm. Diese Woche Freitag, ne? Bei SmackDown. Mal gucken, wie da gedraftet wird. Wird man die Bloodline splittern. Was macht man da? Auch noch gelesen, der Bruder von Tama Tonga.
Ja.
Ja? Hikulio, oder wie heißt er, ne?
Hercules.
Der 10 Jahre jünger ist als er. Der ist ja noch immer noch bei New Japan unter Vertrag, aber der Vertrag, den läuft, glaube ich, auch aus. Ja, und der will auch zur WWE. Ja, also wie groß soll denn so eine Bloodline werden,
die
Leute?
Mit dem nächsten eigenen Bus, also so ein Tourbus. Wie
sagenhaft.
Wie unsere Freunde von Druck.
Toll!
An dieser Stelle. Zappesbräu, ein leckeres Pilz. Naturtrüb fließt es nicht nur in ihr Glas, sondern auch in ihren Hals. Kaufen Sie es jetzt. Lieber Flo, hat sehr lecker geschmeckt. Vielen Dank dafür. Damit gucken wir nochmal auf das Tippspiel. Wir lesen alle vor ab Platz 15. Da ist nämlich unsere Azubine Mona platziert. Und zwar mit 64 Punkten zusammen mit dem Äpfelbomb, dem Teki 1978 und dem Kev 54. Kev 65 Punkte, Ken David 66 Punkte, Sheldon Cooper Seitenspiel und Nico als auch Milan Miracle. Nico, du und Milan Miracle hier wieder vereint.
Wahnsinn, Wahnsinn. Also das
wie
ist ein Teufelsgeld.
Wie damals hier auf meinem Sofa, als wir den Saudi-Pay-Per-View zusammengeguckt
genau.
haben.
Ich
erinnere
konnte,
ich mich noch, als wäre es gestern.
Ich konnte meinen Augen nicht trauen, nachdem wir ja kurz über Felix gesprochen hatten, dass er jetzt, ja, dass wir, sind wir platzgleich oder ist er einen vor mir?
Er ist quasi vor dir, weil er einen angebrochenen Tagessieg hat.
Ah, okay,
also
klar.
Er ist punktgleich, aber
gut. Wahnsinn.
Milan Miracle auf der 10, Durchspieler mit 67 Punkten auf der 9, Smartmart 68 Punkte auf der 8, geteilter 5. Platz mit 71 Punkten, El Nino, Ole 22 und ich. 4. Platz, Nick 316, 72 Punkte. 73 Punkte hat dann der Manuel Moser, der seinen ersten Platz abgeben muss. Und zwar an, das waren glaube ich zu dritt Erster, jetzt sind sie nur noch zu zweit Erster, Timo Torben und der Saalentoni mit jeweils 76 Punkten. Und da gucken wir auch nochmal, denn es gab insgesamt Echo drei Leute, die alles richtig getippt haben. Milan Miracle, Saalentoni und Timo Torben. Und der Felix noch
verrückt
zu mir gesagt, bei der Verkostung am Samstag.
Ich guck das nicht.
Ja, EW bin ich nicht so gut. Hat immerhin noch gereicht, um
einfach mal so 13 richtig Matches richtig getippt.
Ja,
oder 12 oder was war. Ne?
Ja,
Wahnsinn.
Also,
trotzdem Glückwunsch.
Trotzdem Glückwunsch, auch wenn Nico die Finger kreuzt gerade. Und das weiß man ja noch aus der Schulzeit. Finger gekreuzt, dann geht's, ist es nicht wahr. In diesem Sinne sind wir durch für diese Woche. Wir trinken jetzt gleich 5 spanische Biere. Eigentlich wären es 6 gewesen. Warum es nur 5 geworden sind, erfahrt ihr in der Folge. In diesem Sinne sind wir durch für heute. Ich sage tschüss, bis dann.
Nächste Woche geht es natürlich wieder ein bisschen mehr um die WWE. Der große Draft steht an, habe ich gerade schon gesagt.
Wenn alle Drafts vorlesen, wenn wir.
Ganz genau, Freitag und auch am Montag wird der Draft stattfinden. Und wie wir wissen, es geht die Woche immer so weiter und weiter und weiter. Wenn wir nächste Woche Donnerstag eine Sendung machen sollten, dann sollten wir, glaube ich, durch sein mit den ganzen Drafts. Also bleibt spannend, ist auch toll, ne? Also es bleibt spannend,
sagt man auch, ja?
Ja.
Wenn es spannend
auch,
ist und es bleibt spannend.
Und auch ihr bleibt spannend.
Ja.
In diesem Sinne, lasst es derbst krachen. Bam.
Zip.
Von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.